Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Richtig schön, bei euch in Pforzheim sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, auch für die herzliche Begrüßung. Es ist nicht mein erstes Mal hier, sondern ich war schon ein paar Mal hier mit der Jugend. Das war aber schon vor ein paar Jahren. Wir hatten so eine Loud and Proud Connection, wo wir immer wieder Gottesdienste gemacht haben, hier in Stuttgart-Vaihingen, in der Mosaic Church in Stuttgart. Von daher einfach schön zu sehen, dass es hier auch vorangeht in der Gemeinde. Wie schon gesagt, mein Name ist Johnny und ich bin Missionar bei Liebe in Aktion. Bin jetzt noch zum Teil in meinem Vikariat mittendrin. Das mache ich in der Volksmission in Stuttgart-Vaihingen, aber eben auch zum Teil Missionseinsätze. Ein paar haben geklappt, aber wegen Corona eben nicht alle, die ich gewollt habe. Aber jetzt im November wird es für mich in die Vollzeitmission rausgehen. Und ich darf euch da einfach, bevor wir zur Predigt kommen, zum Wort Gottes ein bisschen mit reinnehmen, was da starten wird in dieser Arbeit, was mein Dienst so dort sein wird. Deswegen, wir dürfen gerne die PowerPoint an die Wand schon mal schmeißen. Und das ist das Zielland, wie ihr sehen könnt. Das ist der Südsudan. Ich werde auch ein bisschen was darüber erzählen, was gerade so politisch dort läuft. Aber ich werde nicht direkt im Südsudan starten, sondern das ist die nächste Folie, diese Karte von Ostafrika. Ihr könnt sehen, Kongo, Kenia, Uganda und dann auch Südsudan. Und auf der nächsten ist es ein bisschen mehr reingezoomt. Und zwar in dieser kleinen Stadt namens Moyo werde ich anfangen. Ich sage kleine Stadt, für Deutschland wäre es wahrscheinlich ein Dorf. Da sind nämlich so 10.000 Leute drin. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum ich gerade dort anfange. Zum einen die politische Situation im Südsudan selbst. Wer das ein bisschen in den Nachrichten verfolgt hat, man kann eigentlich so 70 Jahre zurückgehen, wo es einfach nur Krieg gibt in diesem Land. Und es fing so ungefähr 1955 an, glaube ich, wo der erste sudanesische Bürgerkrieg anfing. Und es ging bis 2005. In diesem Zeitraum gab es zwei große Bürgerkriege, wo das eben noch ein Land war, Sudan. Und im zweiten Bürgerkrieg gab es eines der höchsten Todeszahlen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also krasse Zahlen, krasse Situation in diesem Land. Und diese beiden Bürgerkriege führten eben zur Spaltung des Landes. Deswegen gibt es jetzt seit 2011 die jüngste Nation der Welt, Südsudan, und dann eben im Norden noch der Sudan. Problem war aber eben, oder anders gesagt, das Problem ist noch nicht gelöst. Und zwar 2013, nur zwei Jahre nach der Unabhängigkeit, fing ein neuer Bürgerkrieg an im Südsudan. Eben neue Regierungsbildung, sehr schwierige Situation. Parteien haben sich gestritten. Und dieser Bürgerkrieg geht eben eigentlich bis heute. Letztes Jahr, Februar, wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet. Aber das ist ein Blatt Papier, ja, wo eine Unterschrift drauf ist. In die Praxis braucht es eben noch sehr, sehr viel Mühe und Arbeit, bis sich das im ganzen Land durchsetzt und wirklich Frieden kommt. Und deswegen sehr instabil noch. Deswegen starte ich eben nicht direkt im Land, sondern im Norden Ugandas. Aber wie man sehen kann, es ist nur ein paar Kilometer weg vom Südsudan, kann auch von dort immer wieder rein ins Land. Und natürlich eine Auswirkung von diesem ganzen Krieg sind Flüchtlinge. Deswegen in Norduganda leben zurzeit nach meinen letzten Zahlen 890.000 Flüchtlinge aus dem Südsudan. Und es gibt natürlich in den anderen Ländern drumherum auch noch viel mehr. In dem Flüchtlingslager, wovon ich gleich erzählen werde, gibt es 120.000 Menschen, die dort leben. Also auch da so Zahlen, die man sich eigentlich gar nicht so richtig einordnen kann. Unfassbares Leid, was sie in den letzten 70 Jahren ihre Geschichte erlebt haben in diesem Land. Es braucht Jesus, um da auch Heilung in den Herzen reinzubringen. Und wir glauben, dass das Evangelium wirklich das effektivste Mittel ist, um das zu tun. Ich war jetzt im Juni, hatte ich einen kurzen Einsatz eben in diesem Flüchtlingslager. Ich nehme euch da kurz ein bisschen mit rein. War da mit Peter Schneider eben unterwegs, auch mein Vater, der mit meiner Mutter 30 Jahre lang in dem groben Gebiet tätig waren als Missionare. Und so der erste Stopp war das nächste Bild. Das ist eine Pastoren- und Leiterschaftskonferenz dort gewesen, wo auch Gemeinde, verschiedenen Bereiche, die Leiter dort unterwegs waren, durften zwei Tage lang lehren und predigen dort. Und man sieht es auch im nächsten Bild, die haben begeistert mitgemacht, haben ihre Bibel mit dabei gehabt, viel mitgeschrieben, durften die motivieren für ihren Dienst in den Gemeinden, was oft auch nicht sehr einfach ist. Aber das wird ein wichtiger Teil von meinem Dienst dort sein. einfach Pastoren, Leiter und auch andere Mitarbeiter in der Gemeinde ein bisschen ausrüsten im Wort Gottes, Bibelschularbeit ein bisschen aufbauen, um sie da ein bisschen zu helfen in ihrem Dienst. Ganz einfach, weil viele von ihnen, sie haben eine absolute Berufung, eine Begabung auch von Gott, aber sie haben nie eine Möglichkeit gehabt, irgendeine Bibelschule oder irgendeinen Kurs zu besuchen, was sie einfach ein bisschen ausrüstet. Und von daher ist das Ziel einfach, diese lokale Bewegung ein bisschen unter die Arme zu greifen, in diesem Bereich, wo ich nur kann, wo sie das auch möchten, dort mitzuhelfen. Genau, wir gingen dann abends immer, also in dieser Konferenz, haben wir drei Missionare einmal gepredigt und natürlich keine deutschen Predigten, so halbe Stunde, sondern eher etwas länger und natürlich mit Übersetzer, dann ist es nochmal doppelt so lang. Also voller Tag ziemlich. Und dann abends ging es immer zu den Marktplätzen des Lagers. Das ist das nächste Bild. Das ist so ein Fischmarkt dort gewesen. Daneben gab es alles mögliche, Kleider und was weiß ich. Weiß nicht, warum die so nah aneinander waren, aber gut. Und man sieht auch richtig hygienisch, oder? Also einer kommt und ist so geräucherter Fisch. Er fasst es an, guckt, ob das für ihn passt, so die Konsistenz, ob es noch hart genug ist oder zu weich, was weiß ich auch. Wenn es ihm nicht passt, legt es halt wieder hin. Kommt der Nächste, tut das Gleiche. Legt es wieder hin, kommt irgendwann jemand und kauft es. Also richtig 1A Hygienestandard. Aber so sieht es eben dort ein bisschen aus, das Leben. Sehr bunt und sehr freudig auch dort. Auch wenn es ein Flüchtlingslager ist. Die Leute haben einfach Freude miteinander. Und das nächste Bild sind so Kinder, die man auch dort gesehen hat. Das ist ein typisches Bild dort, wo die Kids abends zum Wasserloch gehen oder zur Pumpe, um Wasser zu holen. Und da sieht man eben die aufsteigende Verantwortung mit dem Alter. Der Kanister wird immer größer. Aber ganz ehrlich, das älteste Mädchen dort trägt 20 Liter auf dem Kopf. 20 Kilo. Und das ist manchmal über Kilometer. Also ich möchte das nicht. Und ich bin ein erwachsener Mann. Und von daher schon stark, was für eine Verantwortung sie da schon vom frühen Alter übernehmen. Anders funktioniert die Gesellschaft dort einfach nicht. Weil die Familie nicht überleben kann. Die Kinder müssen früh anpacken, damit das ganze Familienkonstrukt dort überleben kann. Genau, das nächste Bild ist die Evangelisation selbst. Ich weiß jetzt nicht, ich muss immer umdenken, auf der linken Seite von euch aus gesehen. Das ist der Chor, also das Lobpreisteam. Die haben da Stimmung gemacht und getanzt und gesungen, bis alle auf dem Marktplatz denken, hey, wir müssen jetzt endlich mal gucken, was da abgeht. Versammeln sich dann, kommt die Predigt und ich erzähle euch einfach eine Geschichte, die mich motiviert, begeistert, als wir dort waren. Und zwar nach einer Predigt kam ein Mann auf mich zu. Und man sah es ihm schon an, dass er ein hartes Leben hinter sich hat. Also Kleider zerrissen, dreckig, man hat es auch gerochen, sehr starker Alkoholgeruch an ihm. Und er hat aber klar mit mir gesprochen, war nicht irgendwie zugedröhnt, sondern wirklich nüchtern zu dem Zeitpunkt. Und er spricht mit mir auf Englisch, was nicht unbedingt selbstverständlich ist dort. Und was mich erstaunt hat, er fragt nach einer englischen Bibel, was erst recht nicht selbstverständlich ist dort. Und es stellt sich heraus, dieser Mann war früher Lehrer im Südsudan. Also eigentlich ein gestandener Mann, der einen guten Beruf hat, sich selbst, seine Familie damit eigentlich auch versorgen könnte. Aber die ganzen Jahre im Flüchtlingslager ohne Arbeit, und natürlich könnte er die Kinder unterrichten, aber eben ohne Geld, diese ganzen Jahre haben ihn einfach zum Alkohol getrieben, hat sein Leben komplett zerstört. Aber das Schöne daran ist, an diesem Abend kam der Mann nach vorne und hat sein Leben Jesus gegeben. Jetzt natürlich, man muss sagen, ich weiß nicht, wo dieser Mann gerade steckt. Manche fallen auch zurück am nächsten Tag, das stimmt. Aber die Gemeinden dort kümmern sich definitiv darum. Die haben Kontaktdaten ausgetauscht, gehen der Sache nach auch, helfen diese Leute frei zu werden langfristig. Manchmal tut Gott Wunder. An einem Schlag ist die Person frei von Alkohol, fasst nie wieder eine Flasche an. Auf der anderen Seite brauchen manche Leute einfach einen Prozess, wo sie Begleitung brauchen von den Gemeinden. Und das bekommt er dort auch. Aber das hat mich einfach motiviert zu sehen, dass Gott solche Leute an sich zieht. Natürlich, das gilt für jeden Menschen und das Ziel ist die Ewigkeit. Und trotzdem zu sehen, es gibt auch in diesem Leben einen Neustart. Für Leute, die ganz unten sind und neu durchstarten können mit Jesus. Und es ist einfach genial zu sehen. Das nächste Bild, das war der letzte Stopp so auf dieser kurzen Reise, wurde ja ein bisschen verkürzt, weil dort unten einen Lockdown gab wegen Corona. Das ist eine technische Schule, die von meinen Eltern in 2012 gegründet worden ist. Und wir als Liebe in Aktion haben angefangen, dort junge Menschen hinzuschicken, um eine Ausbildung zu bekommen. Es gibt verschiedene, kann Schreiner, Friseur, auch verschiedene Landwirtschaftskurse, also ganz verschiedene Kurse kann man dort machen, praktische Ausbildungen. Und wir schicken dort junge Menschen hin, gerade aus den Flüchtlingslager oder arme Uganda, die sich eben die Ausbildung selber nie leisten können. Um euch das einfach im Verhältnis zu stellen, Die ganze Ausbildung von vorne bis hinten für eine Person kostet 295 Euro. Das ist nicht die Anmeldegebühr. Okay? Ich weiß, als ich auf Berührer angefangen habe, man musste, glaube ich, dort 50 Euro bezahlen. Du bist noch nicht angenommen, du musst einfach 50 Euro geben, damit du mit ihnen reden darfst, so im Prinzip. Das ist ja in jeder Schule so. Und dort ist es wirklich die ganze Ausbildung. Also schon krass, was für eine andere Welt es eigentlich ist von den Kosten. Und trotzdem ist es eine geniale Gelegenheit für diese jungen Menschen. Zum Beispiel das letzte Bild, das sind einfach vier von diesen jungen Menschen, die dort studieren gerade. Und ich erzähle euch die Geschichte von einer Person. Und zwar, ich muss wieder eben denken, das ist echt schwer. Links, von euch aus gesehen, links oben, das ist die junge Dame, Grace heißt sie, 20 Jahre alt und hat 7 jüngere Geschwister. Der jüngste ist 4 Jahre alt. Und das Krasse bei ihnen ist, beide Eltern sind schon tot. Nicht wegen Krieg, sondern krankheitsbedingt. Das heißt, sie sind Vollwaisen, leben alleine. Und weil sie die Älteste ist, trägt sie die ganze Verantwortung für diese Familie, um sie irgendwo durchzubringen. Und sie sagt, ja, okay, ich habe diese Verantwortung, aber ich lebe ja im Flüchtlingslager. Ich habe keine Ausbildung und die wenigen Jobs, die es dort gibt, die sind so schnell weg, da komme ich gar nicht ran. Ich bin einfach nur auf die Essensrationen von der UN angewiesen und da kommen wir irgendwie durch. Und ich bin so dankbar für so Organisationen, ja, die auf massenweise Leute irgendwie versorgen und durchbringen. Aber auch da, das sind wirklich nur 2 Grundnahrungsmittel das ganze Jahr rum. Also keine ausgewogene Nahrung, bringen sie einfach nur durch irgendwie. Und sie mussten auch letztes Jahr die Essensrationen um 40% kürzen. Eben wegen finanziellem Mangel von der UN und so weiter. Also es ist nicht wirklich ausreichend. Und deswegen sagt sie, dass sie unglaublich dankbar für diese Ausbildung ist, aber der Grund hat mich einfach überrascht. Und zwar, sie hat gesagt, sie ist dankbar dafür, weil sie damit dann für die Kinder eine ausgewogene Nahrung kaufen kann. Das finde ich krass, oder? Ich meine, wir leben hier in Deutschland und ja, in Deutschland gibt es Armut, keine Frage. Und trotzdem, die allermeisten von uns können jeden Tag in Aldi gehen, Lidl, wo auch immer wir einkaufen. Wir können alles kaufen, was wir wollen. Jeden Tag eine ausgewogene Nahrung, jeden Tag irgendwelche Essensgerichte von anderen Nationen sogar, was wir wollen. Und sie sagt, hey, ich krieg eine Ausbildung, damit ich mal ein Stück Fleisch für die Kinder kaufen kann oder ein bisschen Gemüse. Also schon krass, was für Zustände dort herrschen, wie die Menschen leben müssen. Und trotzdem freut es mich auch, dass wir als Liebe in Aktion eben da einen Unterschied machen können. Mit Hilfe aus Gemeinden, aus Deutschland. Es ist wirklich ein Unterschied für sie. Man denkt sich, okay, das ist ein kleiner Unterschied, damit sie halt ein bisschen mehr Essen haben. Aber es gibt ihnen wirklich eine Zukunftsperspektive, womit sie sich selbst und ihre Familie durchbringen können. Und von daher bin ich wirklich dankbar, dass Gemeinden in Deutschland da mitmachen und helfen, diese jungen Menschen wirklich unter die Arme zu greifen. Und das ist auch wirklich, wie wir auch Liebe Gottes weitergeben. Es ist nicht nur in Wort, sondern es ist auch in Tat. Dafür steht Liebe in Aktion, dafür stehe ich auch, dass wir wirklich diese Liebe Gottes in Wort und Tat an die Menschen weitergeben. Die letzte Folie, was diesen kurzen Missionsbericht angeht. Falls ihr Interesse habt, diese Arbeit einfach weiter zu verfolgen, ihr dürft euch einfach an diesen Link anmelden. Da kriegt ihr die Newsletter immer per E-Mail zugeschickt oder schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr das gerne per Post habt. Per E-Mail ist immer einfach vom Südsudan aus, aber es ist irgendwie möglich, kriegen wir hin. Vielen Dank nochmal, dass ich da sein darf, das einfach mit euch teilen, diese Missionsarbeit. Und wie gesagt, ich bin wirklich dankbar für Gemeinden, die hinter uns als Liebe in Aktion stehen, das nicht nur finanziell, sondern wirklich auch im Gebet das tragen. Ja, dass wir an die Missionare denken, die da draußen sind. Wir brauchen Gebetsunterstützung und wir glauben daran, dass Gott Wunder tut da draußen, ob das im ganz Praktischen ist oder auch im Menschenleben. Vielen Dank dafür. Wir wollen zum Wort Gottes übergehen und bevor wir das tun, möchte ich einfach für uns kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass du gegenwärtig bist, dass du sprechen möchtest zu uns. Und deswegen bitte ich dich einfach, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Gedanken empfangsbereit machst, dass wir hören können, aber nicht nur hören, sondern dass es einsickert und dass wir umsetzen können, was du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen, Amen. Ja, wir sind ja gerade in der Serie hier über Live the Mission und heute wird es auch darum gehen. Und ich will mit euch heute ganz einfach über 4 Wörter reden. Wenn ihr euch diese 4 Wörter merkt, habt ihr die Predigt schon mitgenommen. Und diese 4 Wörter sind eigentlich essentiell für Mission. Ohne diese Wörter, beziehungsweise Ohne die Realität hinter diesen Wörtern ist Mission schlichtweg nicht möglich. Und ich rede nicht von Mission in dem Sinne, wie wir es gerade gehört haben, so Auslandsmission, einer aus Deutschland geht irgendwo anders hin, sondern ich rede von dieser Mission, die für dich genauso gilt wie für mich. Das ist die Mission, die für alle Christen gilt. Und die vier Wörter sind ganz einfach. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Aber bevor wir dazu kommen, will ich einen kurzen Überblick geben. Ein paar Geschichten so aus dem Leben des Paulus, aus seinen Missionsreisen. Und ihr könnt es gerne nachlesen in eurer stillen Zeit vielleicht über die Woche. Wir werden Apostelgeschichte 13 anfangen. Und dann irgendwo, das Ziel ist Apostelgeschichte 18. Eben nur ein paar Geschichten daraus, nicht alles. Und das wäre ziemlich viel so für eine Predigt. Aber ich habe schon mal geschafft, von 1. Mose bis Offenbarung zu kommen. Machen wir heute nicht. Aber Apostelgeschichte 18 ist eben, wo diese vier Wörter stehen. Ich bin mit dir. Paulus und Barnabas werden in Kapitel 13 berufen vom Heiligen Geist, sendet sie mir aus und sie sind unterwegs auf der Insel Zypern. Und da haben sie eine geniale Chance, das Evangelium weiterzugeben. Weil dort gibt es nämlich einen Prokonsul, wie wir heute vielleicht sagen würden, so ein Gouverneur von der ganzen Provinz. Und er bekommt mit, dass diese beiden in der Stadt sind. Ist irgendwie ein bisschen religiös, fromm und hört die Predigen da über irgendeinen Gott. Ich will das auch hören. Lässt sie zu sich kommen und sie reden mit ihm. Aber, wie es eben oft ist in Missionen, ist ja auch das Thema so ein bisschen Hürden überwinden heute. In der Mission gibt es viele Hürden. Und deswegen gibt es einen Magier dort, der für diesen Gouverneur arbeitet. War ganz häufig in der damaligen Zeit, so hier hatten die ihren privaten Zauberer, der so ein bisschen Ratschläge aus der geistlichen Welt gegeben hat, so die Tauben fliegen tief, ja, jetzt darfst du nicht in den Krieg gehen, das ist ein schlechtes Omen, so Zeug. Und der bekommt es mit, dass dieses Gespräch stattfindet. Und er lässt nicht wahrscheinlich, das ist nicht gut. Wenn mein Chef sein Leben Jesus gibt, habe ich keinen Job mehr. Der schmeißt mich auf die Straße, dann holt er nicht mehr geistliche Ratschläge von mir, sondern von diesem Jesus-Typ. Das will ich nicht. Gespräch muss ich verhindern. Stummt da rein, versucht es irgendwie zu verhindern, aber Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dreht sich zu ihm und sagt, Apostelgeschichte 13, 10 bis 12, hör auf, Gottes Wege zu verdrehen. Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann, umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an die Hand nahm und führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Also eigentlich kann ein Missionseinsatz nicht besser beginnen. Hey, der mächtigste Mann in der ganzen Provinz hat gerade sein Leben Jesus gegeben, er glaubt an den Herrn. Die Türen sind offen fürs Evangelium in dieser Provinz. Aber dann geht es weiter zur nächsten Stadt, Antiochien. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt sich so ein gewisses Muster zu entwickeln. Wiederholt sich immer wieder. Und zwar das Muster sieht so aus, Paulus kommt in eine Stadt mit Barnabas am Anfang, sie predigen und dann bekehren sich Menschen, sowohl Juden als auch Heiden. Aber der nächste Schritt ist, dann erlebt er Widerstand. Wirklich in der verschiedensten Form. Manchmal wollen sie einfach das Evangelium nicht hören, treiben sie aus der Stadt raus oder manchmal schlagen sie sie, peitschen sie aus, stecken sie ins Gefängnis, steinigen sie und versuchen sie auf die verschiedensten Weise zu töten. Also das ist wirklich das Muster, was sich immer wieder wiederholt. Predigen, Menschen bekehren sich und sie erleben Widerstand. Das heißt, Widerstand und Probleme, das war nichts Neues für Paulus. Aber das Krasse ist ja, egal was er erlebt, er macht weiter und erfüllt den Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat. Apostelgeschichte 14 kommen wir nach Lystra. Okay, Paulus ist in dieser Stadt, er predigt auf dem Marktplatz, wie eben wir gerade gehört haben, so wie es in Uganda üblich ist. Und auf dem Straßenrand sitzt so ein lahmer Mann. Steht, dass er von der Geburt an lahm war, das heißt, war vermutlich Bettler. So viele Jobs gab es für die einfach damals nicht. Und die Leute kannten ihn deswegen. Sie wussten, das ist der Typ, der immer da an diesem Straßenrand sitzt und bettelt. Und dann predigt Paulus, aber mitten in der Predigt hört er einfach auf zu reden. Er schaut diesen lahmen Mann an und sagt Folgendes in Vers 9 bis 10. Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden und sagt, steh auf. Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Du nicht, oder? Ich meine, komm schon, sehen, wer Glauben hat, geheilt zu werden. würden wir nur noch in Pforzheim rumlaufen, gucken, ah, der hat keinen Glauben, na gut, brauche ich keine Zeit verschwenden, gehe ich zu dem, der hat Glauben, bete für ihn. Wäre genial, oder? Vielleicht ganz gut, dass wir es nicht können, dann gehen wir auf alle Menschen zu. Aber so war das hier. Und direkt danach passieren richtig verrückte Sachen. Weil diese Leute sehen es und die kannten diesen Mann. Das ist der, der immer da sitzt, der ist lahm von der Geburt an, der kann nicht laufen, was springt der hier rum? Und die Schlussfolgerung, die sie ziehen, ist, das sind Götter. Das ist Zeus und Hermes, also nicht der Lieferdienst, sondern der griechische Gott logischerweise. Das ist Zeus und Hermes, die auf Besuch gekommen sind. Und die kannten das tatsächlich aus ihrer griechischen Mythologie, die Götter kommen auf Besuch. Und wenn die nicht gut empfangen werden, dann gibt es Stress. Das wollen wir nicht. Dann holen sie eben den Priester vom Tempel des Zeus, der bringt Schlachtopfer für Paulus und Barnabas. Und sagen, hey Leute, wir sind nur Diener des wahren Gottes. Wir sind nur seine Diener. Und dann wird es noch krasser. Man denkt sich, okay, das ist ja schon verrückt genug, aber es wird noch krasser. Weil wir haben ja gehört, sie wurden immer aus der Stadt rausgetrieben. Und deswegen die Leute aus der letzten Stadt, wo sie schon waren, holen jetzt ein. Und die wenden die ganze Situation gegen Paulus und Barnabas. Schnappen sich Paulus, steinigen ihn, schleppen ihn aus der Stadt raus, in irgendeinen Graben reingeschmissen, weil sie denken, der ist tot, und lassen ihn dort. Also man merkt, wie schnell sich Leute ihre Meinung über dich verändern können, oder? Im einen Moment wollen sie anbeten, weil sie denken, das sind Götter. Im nächsten Moment werden sie gesteinigt, weil andere Leute hier ihre Meinung reingebracht haben. Krass, oder? Aber das Nächste ist erstaunlich, und zwar, die Christen kommen, zu schauen, was passiert ist. Dann steht in Apostelgeschichte 14,20, doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Ich lese es nochmal. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Das ist so trocken und emotionslos. Er wurde gerade gesteinigt. Und dann stand er halt wieder auf und ging in die Stadt zurück. Als ob nichts gewesen wäre, es ist ja nur eine kleine Steinigung, tut ja gar nicht weh. Ne? Voll komisch. Aber obwohl es so trocken beschrieben wird, ich glaube, das muss eines der schlimmsten Momente in dem Leben des Paulus gewesen sein. Hey, von einem Mob gepackt zu werden, gesteinigt zu werden und dann irgendwo als tot rumliegen lassen. Ey, wie krass ist das denn? Dass Paulus danach nicht aufhört und sagt, ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause. Ich glaube, keiner hier hätte ihm da einen Vorwurf gemacht. Wenn alle gesagt, hey Paulus, gönn dir mal eine Auszeit, verstehen wir voll. Aber dass er danach weitermacht, hey, das zeigt, was für ein Typ das war. Ein Mann, der voll des Heiligen Geistes war, der eine absolute Liebe hatte zu verlorenen Menschen, trotz dem, was sie ihm immer wieder antun. Ein Mann, der so viel Mut hat und Glauben weiterzumachen, aber so viel Gnade Gottes, was er da erlebt haben muss. Es zeigt, was für ein Mann Paulus war, was für eine Berufung er auch hatte. Aber die Reise geht weiter zur nächsten Stadt und zur nächsten Stadt. Immer wieder mit diesem gleichen Muster. Predigen, Menschen bekehren sich, er erlebt Widerstand in der verschiedensten Form. Und jetzt kommen wir schon zur Apostelgeschichte Kapitel 18, den Punkt, wo ich eigentlich sein möchte. Wird auch gleich Sinn machen, warum ich diese Geschichten erzählt habe. Aber wir kommen hier zu einem Punkt in der Geschichte, wo wir uns vielleicht ein bisschen wundern, was ist denn hier los? Wo wir Paulus fragen, so, Paulus, was ist los mit dir? Was passiert hier gerade? Der Punkt ist nämlich der, Paulus will aufgeben. Er hat Angst. Steht zwar nicht direkt so drin, aber im Grunde genommen sagt er, hey, Korinth ist für mich gestorben. Ich packe meine Koffer, ich predige das Evangelium nicht mehr hier. Ich habe Angst, ich gehe nach Hause. Wie komme ich darauf? Ganz einfach, in der nächsten Folie lesen wir hier diesen zentralen Text, worum es auch heute geht. Gott spricht zu Paulus in einem Traum in dieser Nacht. Und er sagt, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Paulus hat Angst. Was ist denn da los? Natürlich, von dem, was Gott hier sagt, es scheint mir so, als hätte Paulus Angst, dass Leute ihm wieder was Schlimmes antun werden. Ich meine, ist ja verständlich von seiner Geschichte her, was er schon erlebt hat. Weil Gott sagte hier, niemand wird dir schaden. Aber wenn wir uns die Geschichte jetzt in Korinth anschauen, merken wir, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Weil bisher ist ja in Korinth zumindest noch nichts Schlimmes passiert. Wie sieht es in Korinth aus? Okay, er kommt in Korinth an und er geht dann in die Synagoge zu den Juden erstmal zu predigen, wie er das üblich gemacht hat. Und dann passieren positive Sachen. Zum Beispiel, er trifft Priscilla, Aquila, die aus Rom gekommen sind. Er freundet sich mit ihnen an, sind auch Zeltmacher, genauso wie er. Nicht nur das, Timotheus und Titus, seine Freunde, sie holen jetzt ein, sie kommen nach Korinth und sind jetzt gemeinsam mit ihm dort unterwegs. Also ist alles positiv. Dann natürlich, die Juden sind nicht so begeistert von seiner Botschaft von Jesus, lehnen das ein bisschen ab, wollen nichts damit zu tun haben, lästern auch ein bisschen über ihn. Aber sie tun ihm nichts Böses. Also sie reden halt schlecht über ihn, aber das ist jetzt nichts Neues für Paulus. Das ist sein tägliches Brot irgendwie. Aber sonst ist eigentlich bisher noch nichts passiert. Also die Juden lehnen das Evangelium ab. Und dann lesen wir in der nächsten Stelle hier, Apostelgeschichte 18, 7 bis 8. Danach wohnte er bei Titus Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher Crispus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Die Arbeit läuft doch super, oder? Ich meine, seine Freunde sind endlich da, hat andere Freunde gefunden, Priscilla, Aquila. Der Synagogenvorsteher, der mächtigste Mann in der Synagoge mit seiner ganzen Familie, haben gerade ihr Leben Jesus gegeben. Und wir haben auch gelesen, viele Korinther glaubten und ließen sich taufen. Hey, die Arbeit läuft wirklich super, ich wäre begeistert davon. Aber das ist ja Vers 7 bis 8. Wisst ihr, was danach kommt? Logischerweise Vers 9 bis 10. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben. Gott kommt zu Paulus in einem Traum und sagt, hab keine Angst, rede weiter, schweige nicht. Direkt nach dieser Situation kommt das, wo Paulus Angst hat. Ist irgendwie komisch. Wir wissen ja nicht, was genau passiert ist. Kann ja sein, dass vieles im Hintergrund gewesen ist. Wir lesen ja Apostelgeschichte 18 in 5 Minuten durch. In Realität war ja Paulus anderthalb Jahre dort. Und trotzdem, Tatsache ist, er hat Angst und will aufgeben. Er will nicht weiter das Evangelium in dieser Stadt predigen. Es gibt, wie gesagt, einen Grund, warum ich euch diese Geschichten vorhin von Paulus so ein bisschen mitgegeben habe. Soll einfach diesen Kontrast ein bisschen darstellen, zu zeigen, was für ein Mann Paulus eigentlich ist. Ein Mann, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, der durch die Kraft des Geistes einfach Leute anschaut und spricht, du wirst jetzt blind werden, und der Typ wird blind. Er erreicht römische Gouverneure, Politiker mit dem Evangelium. Er spricht und lahme Leute stehen auf. Der wird geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, ausgepeitscht. Er wird gesteinigt und er steht einfach wieder auf, als ob nichts gewesen ist. Egal was passiert, er macht weiter und erfüllt diesen Auftrag Gottes. Und trotzdem sehen wir genau hier in Apostelgeschichte 18, dass ein Punkt kommt, wo selbst er aufgeben muss. Wo selbst er aufgeben will. Wo ein Mann wie Paulus auf diese Ermutigung Gottes auf eine krasse Art und Weise angewiesen ist, auf diese vier Wörter, ich bin mit dir. Wisst ihr, für Paulus war das bestimmt keine schöne Zeit. Aber jetzt im Rückblick für uns, das ist, finde ich, unglaublich ermutigend. Ja, die Situation für Paulus hätte anders sein können, würde ich mir wünschen für ihn so. Aber für uns heute schauen wir zurück und denken uns, ja, hey, wenn er das braucht, dann brauche ich mich nicht schämen, wenn ich mal an Punkte komme, wo Hürden sind in meinem Leben und ich denke mir, ich schaffe das nicht. Wo ich an Punkte komme, auch in der Missionsarbeit, das Evangelium weiterkommen, wo ich denke, ich schaffe das einfach nicht. Gott, wo bist du? Und wo auch wir auf diese Gegenwart Gottes mit uns angewiesen sind, um diesen Auftrag zu erfüllen. Darum geht es hier. Ich will noch in der restlichen Zeit so auf einen Punkt, einen wichtigen Punkt eingehen, der hier deutlich wird, aber auch im Rest der Bibel. Es geht nämlich hier um die Beziehung zwischen Auftrag und Versprechen. Wir dürfen so zwei Folien nach vorne springen. Genau. Und zwar, was war Paulus sein Auftrag? Ganz im Allgemeinen war Apostel zu den Heiden, also die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Da war er unterwegs ganz besonders. Und da sehen wir hier, was sein Auftrag in Korinth war. Rede weiter und schweige nicht. Also das ist ganz klarer Auftrag, mach einfach weiter mit dem, was du so oder so tust. Und dann kam ja das Versprechen. Ich bin mit dir. Und genau dieses Muster, diese Verbindung zwischen Auftrag und Versprechen sehen wir ganz, ganz häufig in der Bibel. Nur kurz ein paar Beispiele. Wir gehen weiter zu Mose. Und zwar ist in der Wüste, hütet Schafe und hat ja diese Begegnung mit Gott auf dem Berg Horeb in diesem brennenden Dornbusch. Gott spricht zu ihm, geh nach Ägypten, befrei mein Volk aus der Sklaverei. Und Mose, naja, er versucht sich mit allen Mitteln aus diesem Auftrag herauszureden. So, Herr, ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann nicht genug reden, ich habe mein Deo zu Hause vergessen und die Zahnbürste auch, ich kann gerade nicht verreisen. Es geht einfach nicht. Er versucht sich wirklich mit allen Mitteln da rauszureden. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert Gott auf das, was Mose sagt? Sagt er, hey Mose, jetzt stell dich mal nicht so an, okay? Schau mal in den Spiegel, ich weiß, du gehst pumpen, du siehst richtig in Form aus. Hey, wenn der Pharao dich kommen sieht, hey, der wird richtig Angst bekommen. Der wird sofort alle gehen lassen. Und jetzt sag mir nicht, dass du nicht reden kannst. Du bist im Königspalast aufgewachsen. Du hast wahrscheinlich die beste Ausbildung bekommen, die man nur bekommen kann im Reden. Natürlich kannst du reden. Stell dich nicht so an. Du bist ein weiser, intelligenter, starker Mann. Du schaffst das. Sagt er eben nicht, oder? Sondern Gott sagt ganz einfach, ich werde mit dir sein. In anderen Worten, Mose, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, was du denkst, was du kannst oder nicht kannst oder all diese Sachen. Worauf es primär ankommt, ist, dass ich mit dir gehen werde. Ich werde dich befähigen, das zu tun. Und wieder sehen wir ganz einfach hier, Auftrag kommt mit Versprechen. Oder sein Nachfolger, Josua. Josua Kapitel 1, 5 bis 6. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Wieder Auftrag und Versprechen. Aber das Ding ist, das gilt nicht nur für die Helden des Glaubens in der Bibel. Leute, wo wir oft die Geschichten lesen und denken, wie krass sind die denn drauf, bitte. Aber das gilt nicht nur für sie, sondern es gilt genauso für dich. Wir lesen nämlich in Matthäus 28, 18 bis 20, diesen bekannten Missionsbefehl. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Deswegen, wir schauen uns diese Liste der Namen an. Paulus, Mose, Josua, es gibt auch andere. Und du kannst genauso deinen Namen in diese Liste einfügen. Weil es gilt genauso für dich. Du hast einen Auftrag bekommen, aber genauso hast du auch ein Versprechen bekommen. Die Frage ist doch, warum sagt es Gott immer wieder? Ich meine, der Auftrag ist immer ein bisschen anders, das stimmt. Und trotzdem ist immer das gleiche Versprechen. Ich bin mit dir. Sagt es Gott, um diese ganzen Leute und auch uns so ein schönes Gefühl zu geben. Boah, ist doch schön, dass der Herr mit mir ist, da kann ich mich freuen. Nicht wirklich. Kann zwar die Auswirkung sein, dass es etwas Positives in uns bewirkt, aber das ist nicht wirklich der Grund. Sondern der Punkt ist der, es geht um den Auftrag. Mose, geh nach Ägypten, befreie das Volk, ich bin mit dir, um das zu tun. Josua, führe das Volk ins verheißene Land rein, gebe dieses Land ihnen zum Besitz, ich bin mit dir. Paulus, bleibe, predige, schweige nicht, ich bin mit dir. Du als Christ in Pforzheim, du hast einen Auftrag bekommen und Gott spricht dir zu, ich bin mit dir, um dich zu befähigen, das zu tun. Mit dem Auftrag kommt dieses ganz besondere Versprechen. Wisst ihr den Fehler, den wir Christen oft machen? Und das ist kein Fingerzeigen auf euch, sondern es geht mir ganz genauso. Oft suchen wir uns die Bibelstellen raus, die uns passen und die wir gern haben. Und das andere schieben wir ein bisschen so zur Seite, oder? Geht dir vielleicht manchmal auch so. Aber oft ist es auch mit dem Missionsauftrag so. Ich meine, wir lesen vielleicht in unserer stillen Zeit solche Texte, Matthäus 28, geht und macht zu Jünger. Und an der Stelle denken wir uns, ja, ganz nett, ganz interessant zu wissen, so für mein theologisches Verständnis, wir sollen Jünger machen. Und dann lesen wir weiter und kommen zu dem Versprechen, ich verspreche dir, ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit. Und an dem Punkt denken wir uns, danke Herr, das ist genau die Botschaft, die ich gebraucht habe für heute. Das nehme ich mit, das andere mit dem Jünger machen, ja, dafür ist ja der Pastor da und die anderen Evangelisten, das können die machen, aber ich nehme das Versprechen, du bist bei mir. Und natürlich, es stimmt. Sobald du dein Leben gibst, kommt der Heilige Geist und wohnt in dir. Der Herr ist mit dir, das stimmt, absolut. Und auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst machen, es gibt Christen, die zumindest nicht im vollen Umfang diesen Auftrag ausführen können. Es gibt Christen, die bettlägerig sind, die nicht aus dem Haus raus können. Und da gibt es in der Bibel ganz besondere Versprechen, gerade für solche Leute, dass Gott nahe denen ist, die leiden und trauern und krank sind. Definitiv, ohne Frage. Und trotzdem ist es wichtig für uns zu sehen, dass wir Auftrag und Versprechen nicht voneinander trennen können. Sie gehören einfach zusammen. Und wir lesen auch Stellen in der Bibel, vielleicht gerade Apostelgeschichte, das Leben des Paulus, und wir denken uns, wie krass ist das denn? Ich wünsche mir, dass Gott durch mich genauso wirken würde. Dass Wunder geschehen, lahme Leute aufspringen, Menschen bekehrt werden, Gemeinden gegründet werden durch mich. Wir sagen das, aber manchmal sitzen wir auf der Couch und schauen Netflix, oder? Schon komisch. Und versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir in der Mission Wunder sehen. Das ist ja nicht das Zweck von Mission, dass du etwas erlebst. Das passiert, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck ist, dass andere Leute diese Begegnung mit Gott haben. Und trotzdem, der Punkt ist ganz einfach. Wenn wir erleben wollen, dass das Reich Gottes gebaut wird, müssen wir auch im Auftrag Gottes unterwegs sein. Anders funktioniert es ganz einfach nicht. Und ich will uns deswegen allen Mut machen, lass uns in diesem Auftrag Gottes unterwegs sein. Ich bin Missionar, ich gehe jetzt Ende des Jahres in den Südsudan, Norduganda in dem Bereich. Und trotzdem muss man deutlich sagen, ich habe nicht einen anderen Auftrag, als du ihn hast. Und ich habe nicht einen besonderen oder einen mehr besonderen Zugang zu diesem Versprechen Gottes, zur Gegenwart Gottes. Das hast genauso du. Das gilt genauso für dich. Und ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass manche von euch da sitzen und euch denken, ja, ich habe es gehört, so Predigten sind immer ein bisschen herausfordernd, ja, wo so, ja, wir sollen rausgehen, mit Leuten reden und über Jesus und all diese Sachen, und ihr sitzt da und denkt euch, ja, das möchte ich möchte das tun, ich möchte das erleben, ich möchte gehorsam sein, aber ich schaffe das nicht. Weil du denkst, ja, dass Leute sich vielleicht lustig machen über dich, dass du dich lächerlich machen könntest, dass, ja, vielleicht du tatsächlich Ausgrenzung erlebst. Verfolgung gibt es jetzt nicht im höchsten Maß in Deutschland, trotzdem könnten wir vielleicht Stress bei der Arbeit bekommen. Vielleicht sogar unseren Job verlieren, im schlimmsten Fall, wenn wir uns nicht an allem anpassen, was die Gesellschaft so propagiert, dass Menschen dich ablehnen. Und wenn du das denkst, wisst ihr was? Völlig okay. Geht mir genauso. Geht mir genauso. Und das ist vielleicht nicht das Ermutigende. Weil ich bin hier, stehe vor euch, ja, bin ein ganz normaler Typ, ja, okay, dir geht's genauso schön. Aber weißt du was? Mose weiß, wie du dich fühlst. Dieser Held des Glaubens in der Bibel, ey, der hat sich versucht, mit allen Mitteln da rauszureden. Er weiß, wie es dir geht. Paulus weiß, wie es dir geht. Natürlich, du schaust sein Leben und denkst, das ist nicht normal, was der Typ macht. Wie kann er immer noch da weitermachen? Und trotzdem, auch bei ihm kommt ein Punkt in der Geschichte, wo er sagen muss, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das einfach nicht alleine. Wo er auf die Gegenwart Gottes angewiesen ist. Und deswegen, wenn du Angst hast und denkst, du wirst es nicht schaffen, dann bist du in bester Gesellschaft. Hey, die Helden des Glaubens wissen, wie das ist. Sie waren genauso. Wenn du denkst, dieser Auftrag ist viel zu groß für dich und du wirst es nicht alleine schaffen, dann herzlichen Glückwunsch, du hast absolut recht. Und ich weiß, das ist nicht gerade ermutigend, ich soll dir ermutigen, den Missionsbefehl auszuführen, aber das stimmt. Und es ist eine wichtige Erkenntnis, es ist zu groß für dich. Und deswegen ist ja das Geniale, dass Gott nicht nur diesen Auftrag gegeben hat, sondern auch dieses Versprechen. Ich bin mit dir, ich befähige dich, das zu tun. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Aber wenn wir uns dieses Versprechen anschauen, dann müssen wir wissen, das sind nicht nur leere Worte. Bei Versprechen geht es immer darum, wer gibt dir das Versprechen und wie zuverlässig ist diese Person. Bei manchen Leuten, sie geben dir Versprechen, ja, ich zahle dir die 10 Euro zurück, du weißt, du kriegst es nie wieder. Aber wer ist diese Person, die uns dieses Versprechen gibt? Das ist der, der schon immer existiert hat, der gesprochen hat und die Welt ist entstanden und all diese Sachen. Das ist der allmächtige, allwissende Gott, der treu ist seinem Wort gegenüber. Der absolut 100% zuverlässig ist. Und wenn er sagt, ich gehe mit dir, das sind nicht leere Worte. Dann darfst du wissen, das ist 100% sicher. Und es ist tatsächlich eine Sache des Glaubens. Wirst du Gott beim Wort nehmen und vertrauen, dass er sein Versprechen hält? Und wenn wir das tun, das heißt nicht, dass deine Angst auf einmal alles weg ist. Du wirst immer noch mit dir kämpfen und all diese Sachen. Und trotzdem darfst du da mutig vorangehen und diesen Auftrag ausführen. Mit der Gewissheit, dass Gott mit dir geht. Darauf kommt es an. Und einfach als letzter Gedanke hier, um uns alle ein bisschen zu beruhigen. Okay, weil ich habe die Erfahrung gemacht, oft bei solchen Predigten oder Ähnlichen. Wir wollen das, aber sind ein bisschen überfordert. Weil wir denken manches Mal, naja, ich muss dann, wenn ich mit Leuten rede, ihnen wirklich alles weitergeben in einem Gespräch, was es alles über Jesus zu wissen gibt. Und in diesen Gesprächen müssen sie auch noch eine konkrete Entscheidung getroffen haben für Jesus. Am besten taufen wir sie im nächsten Fluss. Okay? So, das ist manchmal die Vorstellung. Ist vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt. Und trotzdem ist es manchmal die Vorstellung in manchen Köpfen. Und ich will dir einfach mit diesem letzten Gedanken ein bisschen Ruhe zusprechen. Mach das nicht zu deinem Ziel. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das wurde übrigens mir von dem Pastor der Mosaik in Stuttgart empfohlen, Simon Garecht. Das Buch heißt Tactics im Englischen, also wie man mit Leuten redet. Und im Buch sagt er, mein Ziel ist es nicht, alles weiterzugeben in einem Gespräch. Mein Ziel ist vielmehr, dass ich einen Gedanken weitergeben möchte, die Person zum Nachdenken bringt. Ein Gedanken. Es geht auch darum, dass wir zuhören. Ja, wir sollen nicht nur Leute zureden, aber auch zuhören. Aber ein Gedanken zum Nachdenken. Und auch Vertrauen darauf, dass Gott selbst wirkt. Und das hat mir unglaublich geholfen. Weil wisst ihr, die Leute, mit denen du unterwegs bist im Alltag, ja, manchmal haben wir nur ein Gespräch. Und das war's. Mach das Beste daraus. Aber ganz häufig bist du mit Leuten in deiner Nachbarschaft, Familie, Verwandtschaft, Arbeitskollegen. Du bist über Monate, wenn nicht über Jahre mit diesen Leuten unterwegs. Du darfst mutig sein. Lass es nicht so sein, dass du 20 Jahre da mit ihnen bist und sie wissen gar nicht, dass du Christ bist. Aber du darfst ruhig vorangehen. Fang an, für diese Person zu beten. Ja? Leb deinen Glauben. Zeig Nächstenliebe und Freundlichkeit. Helf die Personen, wo sie Hilfe brauchen. Und dann fang an zu reden. Kleine Gedanken weiterzugeben, immer mehr. Und dann kommen automatisch Fragen, wenn die merken, okay, da war ja was zum Nachdenken. Also das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte für heute. Du hast einen besonderen Auftrag bekommen von Gott. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Das geht mir genauso, wenn ich denke, ich freue mich ja auf den Südsudan, freue ich mich riesig. Und trotzdem ist da so dieses, okay, das ist ein ziemlich großer Auftrag, was wir da haben. Und du auch. Du hast den Auftrag bekommen, Jünger Jesu zu machen, die Liebe Jesu in Wort und Tat weiterzugeben in dieser Welt. Und da will ich dir einfach Mut zusprechen. Nicht nur ich, sondern Jesus selbst aus seinem Wort will dir heute Morgen Mut zusprechen. Hey, du bist nicht alleine. Ich habe dir nicht nur einen Auftrag gegeben und dann schaue ich zu, wie du klarkommst ohne mich. Nein, ich gebe dir mein Wort. Ich verspreche dir, ich werde mit dir sein, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und mein Wort steht fest. Mein Versprechen, die sind zuverlässig. Ich halte sie immer. Deswegen darfst du mutig vorangehen mit ihm und diesen Auftrag ausführen. Ich möchte noch kurz für uns beten. Du darfst gerne im Herzen mitbeten, wenn du sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte heute, dass ich eine neue Begegnung mit Gott habe, dass ich erfüllt werde mit seinem Geist und dass er mich wirklich befähigt, diesen Auftrag nachzugehen. Wenn du das möchtest, dann darfst du einfach jetzt in deinem Herzen mitbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Es ist spannend, es ist aber auch sehr, sehr herausfordernd, wo wir einfach an unsere Grenzen immer wieder kommen. An diese Hürden in unserem Leben, wo wir dahin kommen und sagen, wir schaffen es nicht alleine drüber zu kommen. Ich kann es nicht alleine. Und da sind wir dir so dankbar, dass du uns nicht nur den Auftrag gibst, sondern auch dieses wunderbare Versprechen. Dass du höchstpersönlich versprochen hast, ich werde mit dir sein. Und wir bitten dich einfach heute Morgen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns Kraft und Stärke gibst, wie Apostelgeschichte 1,8 sagst. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, das ist das, was wir erleben wollen. Wir wollen deine Diener sein und wir wollen deine Liebe in Wort und Tat an Menschen weitergeben. Ich bitte dich, dass du uns befähigst und stark machst, genau das zu tun. Wir lieben dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.